Wie immer, wenn ihre digitalen Löschungen und Sperrungen nicht haltbar sind, berichtet Facebook pauschal davon, wie man nach erneuter Prüfung und Neubewertung den jeweiligen Beitrag wieder freigeschaltet habe. Die Wirklichkeit sieht anders aus als dieser Vernunft und Einsicht suggerierende Textbaustein. Das Unternehmen wies auch in diesem Rechtsstreit darauf hin, es müsse in einer sehr hohen Anzahl von Fällen unter hohem zeitlichen Druck komplexe Bewertungen vornehmen. Abgesehen davon, dass der streitige Inhalt alles andere als komplex, sondern denkbar einfach zu erfassen war, ist das ganze Vorbringen völlig unsubstanziert und mindestens irreführend. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie hoch eine sehr hohe Anzahl von Fällen ist, denn es spielt allein eine Rolle, wie viele Fälle von den jeweils zuständigen Mitarbeitern zu bearbeiten sind. Dies liegt aber allein in der Hand von Meta, das wirtschaftlich angesichts zweistelliger Milliardengewinne ohne weiteres in der Lage ist, ausreichend Personal zum rechtskonformen Betrieb des Geschäftsmodells zu beschäftigen. Dessen Herausforderungen werden nur dann unbeherrschbar, wenn dies fahrlässig unterbleibt. Schon Anfang 2019 musste sich das Unternehmen über diese ganz elementaren Grundsätze in einer der ersten ganz grundlegenden Entscheidungen vom OLG Stuttgart, Urteil 4U 214-18, belehren lassen, als der dortige Pressesenat festhielt, dass Facebook nicht einerseits geltend machen könne, ursprünglich habe man zum Beispiel von einer Hassbotschaft ausgehen können, um sich dann nach einer nochmaligen Überprüfung plötzlich eines Besseren zu besinnen und doch noch einen erlaubten Kommentar festzustellen. Entweder es liege eine Hassbotschaft vor, die nach den vertraglichen Standards verboten ist, oder aber es liege ein zulässiger Inhalt vor, der geteilt und dann auch nicht gelöscht werden dürfe. Facebook könne sich nicht darauf zurückziehen, dass scheinbar oder vorläufig eine Hassbotschaft vorgelegen habe, die sie dann wenig später doch noch verneint. Man könne sich insoweit auch nicht auf ein vorbeugendes oder vorläufiges, vertragliches Löschungsrecht berufen, denn es darf nicht nur von einer gegebenenfalls rein subjektiven Ansicht des Unternehmens abhängen, ob objektiv eine Vertragspflichtverletzung vorliegt oder nicht. Angesichts der überragenden Bedeutung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung und wegen der Quasi-Monopolstellung von Facebook überwiegt jedenfalls bei erlaubten politischen Kommentaren das Recht zur freien Äußerung, das im Übrigen auch vertraglich gewollt und eingeräumt sei, von Facebook ja auch so propagiert wird, weil die Welt vernetzt werden soll. Facebook könne nicht einerseits einen freien Zugang zu Informationen und zum Teilen von Informationen propagieren, sich aber andererseits auf den Standpunkt stellen, sie habe das Recht, enge Regeln aufzustellen, die es seiner alleinigen Entscheidungskompetenz unterwerfen, welche Beiträge veröffentlicht werden dürfen. Die Auffassung von Facebook liefe ansonsten darauf hinaus, dass die nach ihrer Auffassung und ihrem Ermessen berechtigte Löschung und gegebenenfalls erfolgte Sperrung des Accounts auch von nicht gegen ihre Richtlinien verstoßenden Beiträgen immer dann endgültig werden kann, wenn sich der betroffene Nutzer nicht wehrt. Es kann aber nicht richtig sein, dass nur die zulässigen Beiträge im Netz bleiben, bei denen sich Nutzer gegen eine unberechtigte Löschung vor Gericht zur Wehr setzen, sondern es ist eine Vertragspraxis zu verlangen, die die Nutzer bei zulässigen Beiträgen gleich behandelt. Kurz, wer nicht klagt, bleibt gelöscht und gesperrt, auch wenn er sich regelkonform verhalten hat. Diese Lex Facebook, das Recht, auch legitime Inhalte folgenlos löschen und die Benutzer sperren zu können, möchte das Unternehmen gerne durchsetzen. Es wird damit keinen Erfolg haben. Der Schaumburg-Lippe-Fall ging in die Berufung vor den 5. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Celle, weil Facebook selbst hier Rechtsmittel einlegte. Ein Foto des 5. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Celle ist im Zusatzmaterial enthalten. Von links sind darauf Richter am Oberlandesgericht Dr. Schoss, Vorsitzender Richter Klaas Endler und Berichterstatter Richter am Oberlandesgericht Bohrmann. Dieses Foto des Senats zu machen war nicht möglich, ohne vorher das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Der Vorsitzende hatte zunächst, verfassungswidrig, die Erstellung von Fotoaufnahmen durch mich untersagt. Dazu aber später mehr. Auch ansonsten ging es vor diesem Senat, dessen Vorsitzender aus einer alteingesessenen Zeller Richterfamilie stammt und bereits in dritter Generation in Celle Urteile fällt, eigenwillig zu. Diese Einschätzung ist jedenfalls dann naheliegend, wenn man die Vorgehensweise der ganz überwiegenden Mehrheit der anderen deutschen Oberlandesgerichte als Maßstab heranzieht.